Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Episode Blackbox-Urgeschichte. Heute mit einem sehr tollen Talk-Special, auf das ich mich persönlich extrem gefreut habe. Bei mir zu Gast heute nämlich Timon Baltisberger. Er ist Doktorand im Bereich Physik an der Universität Basel, kann da aber selber gleich noch mehr dazu sagen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Genau, ich doktoriere an der Universität Basel und ich arbeite im Bereich der Quantenoptik. Wir forschen da von den Quanteneigenschaften des Lichtes. Spezifischer, wir arbeiten mit einzelnen Lichtteilchen, sogenannten Photonen. Die haben ganz spannende Eigenschaften, wenn man sie mal auf der Quantenebene anschaut, die auch nicht unbedingt intuitiv sind. Wie wir Licht im Alltag wahrnehmen, kann sich ganz anders verhalten, wenn man es dann mal auf der einzelnen Photonenebene anschaut. Und das ist unglaublich spannend. Und wir untersuchen da zum einen die Eigenschaften von einzelnen Photonen, auch technologische Anwendungen, was man denn damit machen kann. Es ist aber auch Grundlagenforschung. Wir untersuchen zum Beispiel, welche speziellen Materialien emittieren denn diese einzelnen Photonen, wie kann man diese Materialien besser machen. Das kommt alles ein bisschen zusammen.
Und wenn du das jetzt für mich als Dummy erklären müsstest, in ein paar kurzen Sätzen, was machst du genau dort?
Kurz gesagt, ich schieße mit Laser auf ein spezielles Material und schaue dann, was kommt raus. aber jetzt, der Alltag sieht tatsächlich so aus, dass wir ziemlich viel programmieren. Wir schreiben im Computer Experimentskripte, die dann gewisse elektronischen Geräte ein- und ausschalten. Wir arbeiten sehr viel mit Glasfasern, mit Lasern, sehr viel mit Licht natürlich. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass wir auf einem Computer programmieren, wie das Experiment dann ausgeführt wird, wenn wir da mit Spiegeln gewisse Setups aufbauen, um gewisse optischen Effekte zu erzielen, aber auch ganz viel Datenauswertung von den Experimenten, die wir gemacht haben.
Aber man kann eigentlich sagen, ich habe mir genau den richtigen hier für dieses Interview ausgesucht, den Meister des Lichts.
Oh, das ist ein Titel, den ich nehmen würde, der Meister des Lichts.
Was könnte da thematisch besser passen als du hier? Ist für mich natürlich eben ein bisschen neues Gebiet, auch als Geisteswissenschaftler. Aber das war auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Wirklich schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei mir im Interview dabei zu sein. Ich habe jetzt sehr viel erzählt im Verlauf der letzten Wochen über Genesis und wie man über diesen Text denken kann, habe versucht, ihn auszulegen. Und jetzt möchte ich bewusst einen Akzent setzen und dich als Naturwissenschaftler hierher einladen. Ja. Timon, du bist Naturwissenschaftler mit Leidenschaft und du bist Christ.
Ja.
Wie ging es dir im Verlaufe der Genesis-Staffel, die du ja auch gehört hast? Wie war das für dich, dich mit diesem Text auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen?
Hey, sehr interessant. Ich bin überzeugter Christ, ich bin leidenschaftlicher Christ, ich bin leidenschaftlicher Wissenschaftler. Und das war für mich eigentlich nie ein Widerspruch, würde ich sagen. Eher das eine hat mir einen anderen Zugang zum anderen gegeben. Und auch, ich finde die Genesis-Geschichte und auch gerade die vertiefte Beschäftigung damit und auch das theologische, die theologischen Aspekte davon sehr spannend. Aber wenn du jetzt darauf anspielst, ob das für mich ein Widerspruch ist, würde ich sagen, nein. Also da habe ich nie gedacht, aber das widerspricht meiner Weltanschauung, auch die ich als Wissenschaftler habe.
Was würdest du sagen, was hat denn deine Liebe zur Naturwissenschaft oder auch dein akademischer Weg, den du gemacht hast an der Universität, verändert in der Art und Weise, wie du die Genesis-Geschichte liest? Wie verstehst du sie heute anders als damals?
Also ich glaube, als ich kein Kind war, habe ich das halt noch viel mehr als so eine Erzählung, die man so aus der Kinderbibel kennt und an dem Tag passiert das und dann das. Und ich glaube, so wie die unglaubliche Größe Gottes, das hat sich nochmal ganz verändert, als ich mit Studieren begonnen habe. Weil ich habe da wie zum ersten Mal richtig gelernt, wie wenig wir Menschen vom Universum verstehen. So grundsätzlich. In allen Bereichen. Biologie, aber gerade in der Physik, was ja schon auch meine große Passion ist, dass es da noch so viele Fragen gibt, die wir nicht beantworten können im Moment. Und ich habe auch den Verdacht, dass wir das nie richtig beantworten können werden in Zukunft. Einfach weil das Konzepte sind, die für uns so unverständlich sind. Und wie zu wissen, okay, Gott hat diese Welt erschaffen mit all diesen Dingen, die wir Menschen nicht verstehen können, hat mir schon mal so, boah, okay, Gott ist noch so viel größer, als was ich mir vorgestellt hatte in der Schöpfung. dann noch zu wissen, und er steht auch über der Schöpfung, er ist noch größer als all das, was wir bereits nicht verstehen können. Ich glaube, das hat mein Gottesbild wahnsinnig geprägt. Und so sehe ich auch den Genesis-Text eigentlich, wie das dort einfach, Gott hat das Universum erschaffen, er hat die Naturgesetze erschaffen, würde ich sagen, sehe ich da auch drin. Und zuvor gab es das, vor Genesis gab es noch kein Universum, es gab keine Naturgesetze, es war einfach nichts. Und auf einmal ist es da, weil Gott es erschaffen hat. Ja, das hat sicher im Verlauf vom Studium, habe ich das nochmal anders wahrgenommen oder realisiert, einfach die Größe Gottes.
Gab es da auch Momente, in denen du deine Zweifel hattest? Ich sage jetzt mal, wo sich dein frommes christliches Weltbild auf ein Weltbild prallte, das du bisher nicht kanntest? Oder wie bist du mit Dissonanzen umgegangen, wo du gemerkt hast, das irgendwie entspricht das nicht ganz dem, was ich von zu Hause mitgenommen habe?
Ja, ich glaube, ich hatte nie so, ich habe nicht nur Physik studiert, ich habe auch viel Biologie und Chemie gemacht. Und gerade in der Biologie, natürlich wird oft über Evolutionstheorie gesprochen und so. Ich hatte da eigentlich nie ein Problem, dass ich dachte, oh, das widerspricht aber komplett meinem Verständnis von der Schöpfung zum Beispiel. Was ich gemerkt habe, es war teils herausfordernd. Das war jetzt nicht der naturwissenschaftliche Teil per se, einfach dieses kritische Denken, das einem an der Uni eingeprägt wird. Das ist ja auch sehr wichtig. Ich finde das auch überhaupt nichts Falsches oder Schlechtes. Aber wie, man hinterfragt alles. Alles, was man gedacht hat, das ist so, hinterfragt man mal. Was ich grundsätzlich eine sehr erwachsene Haltung finde, über das Leben nachzudenken. Aber dann merkst du, du hörst halt dann auch nicht auf bei Gott. Du hinterfragst dann gewisse Dinge, die du schon immer einfach angenommen hast. Und das fand ich teils schon herausfordernd, weil du merkst wie, oh, das war für mich immer so klar. Auf einmal, ist das denn wirklich so? Oder wenn das einzelne Dinge, die du dir überlegst, aber kann ich das einfach so naiv glauben? Oder was ist denn wenn? Und dieses Auseinandersetzen mit gewissen Themen, einfach dieses kritische Auseinandersetzen, das hat mich zum Teil herausgefordert, wo ich auch gemerkt habe, ich musste mein Gottesbild immer wieder mal neu überdenken, aber nicht wegen naturwissenschaftlichen Fakten per se, sondern einfach mehr, weil ich, ja, ich würde sagen, ich bin auch erwachsener geworden in meinem Glaubensleben und habe mich kritischer mit Themen befasst, einfach weil ich das besser verstehen wollte und vielleicht gewisse Widersprüche oder Dinge, die ich mir nicht ganz zusammenreimen konnte, halt auf den Grund gehen wollte. Und das hat mich teils herausgefordert im Glauben, aber ich würde sagen, hat mein Glauben auch unglaublich gestärkt. Er ist erwachsener geworden, sage ich mal so. Ein bisschen plakativ.
Wo würdest du sagen, ist er am meisten gewachsen? Was an deinem Gottesbild hat sich am meisten verändert durch dein Studium? Vielleicht auch das, was du eben in der Natur sehen kannst?
Ja, sicher, dass Gott so viel größer ist, als ich mir das vorstellen konnte und immer noch kann. ich habe es schon angetönt, wie wir Menschen verstehen so wenig von dem sichtbaren Universum. Und Gott hat das, zum einen hat er das Ganze erschaffen, das heißt, er versteht das komplett, er hat es erschaffen, also er ist der Grund dafür. Zum anderen ist Gott auch nicht limitiert davon. Also wie, Gott ist so viel größer als das, was wir nicht einmal verstehen können. Und ich glaube, das war so der Mindblow-Moment, zum einen. Und dann auf der persönlicheren Ebene hatte ich schon, fand ich es teils herausfordernd, dass ich wie dachte, man, im Verlauf von der Uni merkt man so, okay, man will immer alles verstehen. Und plötzlich einfach wieder ganz bescheiden zu werden und sagen, hey, und schlussendlich kann ich das nicht verstehen, aber Gott versteht es und das reicht. Das war ein bisschen ein unbewusster Schritt, denn ich habe mich immer so ein bisschen oder fast ein bisschen zu sicher gefühlt, und zu sagen, hey, nein, ich verstehe das nicht. Und das ist in Ordnung, das wie Gott abzugeben. Das war wie ein Schritt, den ich aktiv machen musste im Verlauf des Studiums. Der hat mich schon auch geprägt. Ich will verstehen, was los ist, und ich will mehr wissen, aber ich darf auch, wenn ich offene Fragen habe, das einfach Gott abgeben und sagen, hey, und das verstehst du und ich nicht, und das ist okay.
Ja, ich habe im Verlauf dieser Staffel mich immer wieder sehr stark dafür ausgesprochen, diesen Text aus Genesis 1 nicht physikalisch zu verstehen, dass er keine primitive Physik vermitteln will, sondern im Endeffekt ein metaphysischer Text ist, der die Fragen beantworten will, wozu sind die Dinge und woher kommen sie? Ich bin natürlich Geisteswissenschaftler, ich kann das leicht sagen, ich spreche mich immer grundsätzlich für die metaphysischen Fragen aus. Jetzt meine Frage zurück an dich. Wie siehst du das als Physiker? Würdest du dem zustimmen oder siehst du da auch kritische Anhaltspunkte?
Ich glaube, ich würde dem größtenteils zustimmen. Ich glaube, für mich das beste Beispiel ist, oder das ist auch ein bisschen ein Physiker-Joke, muss ich jetzt sagen. Es gibt so dieses, die Stelle, wo sagt, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Hat Gott denn da alle, meine Licht ist mein Fachgebiet, nicht wahr? Hat Gott alle Photonen erschaffen, die es jemals geben wird? Ich glaube, Gott hat nicht, das ist nicht, was gemeint ist dort. Für mich ist dort vielmehr gemeint, dass Gott hat das Universum so gemacht, dass Licht existieren kann. Und dann gab es Licht, ja, okay. Aber es ist wie, vorher konnte es kein Licht geben. Ab dem Punkt gab es die Möglichkeit für Licht. Das ist ein Physikerwitz, weil es gibt, das ist jetzt ein kurzer Exkurs, es gibt die vier Maxwell-Gleichungen. Wenn man ein bisschen mehr Physik gemacht hat, dann lernt man die mal kennen. Es geht um Elektrodynamik. Es gibt so ein T-Shirt, das heißt so wie, und Gott sprach, dann kommen die vier Maxwell-Gleichungen und es ward Licht. Weil diese vier Gleichungen beschreiben Licht. Wenn du die hast, kannst du Licht haben. Ich finde das eigentlich nicht, also ist natürlich sehr humoristisch gemeint und ich glaube, die wenigsten Leute, die das tragen, meinen das ernst. Aber ich finde es nicht ein schlechtes Bild, so wie Gott sprach, er hat die Natur so geschaffen, dass es Licht geben kann und ab da gab es Licht. Ich sehe das in vielen Aspekten in der Schöpfung so, wie Gott hat nicht per se jedes Lichtteilchen damals erschaffen, aber die Möglichkeit, dass es Licht geben kann. Ein anderer Aspekt ist, ich denke, der Begriff der Zeit. Ich glaube, als ich aufgewachsen bin, so als Kind, hat man das Verständnis, ja, das war 24 Stunden erster Tag und dann zweiter, dritter, vierter, fünfter Tag. Und ich glaube, da hatte ich vielleicht zuerst so ein bisschen eine Dissonanz, dass ich dachte, oh, okay, Moment, das widerspricht aber dann plötzlich dem Weltbild, das ich habe, auch, ich meine, da hast du einen klaren Widerspruch. Also wenn du sagst, die Schöpfung ist in 6x24 Stunden passiert, dann sagt natürlich die Evolutionstheorie, nee, das geht nicht. Alle Indizien, die wir haben, zeigen was anderes. Wie man die beiden verbinden kann, das war schon zuerst ein bisschen, ja, da hat es ein bisschen gekratzt bei mir. Da muss ich mir überlegen, wie ich das machen kann, ohne mich zu verbiegen. Und ich glaube, da habe ich mittlerweile sehr den Frieden darüber. Zum einen glaube ich nicht, dass das, oder ich glaube, Gott kann in 6x24 Stunden die Welt erschaffen, wie sie ist. Das ist kein Problem. Ich meine, come on, wenn Gott das Universum schaffen konnte, wäre das ihm das absolut möglich. Okay, er kann es. Aber wieso muss er? Ich glaube, ich bin nicht Theologe, ja, da frage ich lieber Ruben. Aber was ich gehört habe, wie ich verstehe, ist jetzt dieser Tag wahrscheinlich auch ein Abschnitt gemeint, okay? Und zum anderen, ja, was ist denn schon Zeit? Also gerade in Physik lernen wir, Zeit ist eher ein Konzept, wo wir Menschen eine sehr limitierte Sicht drauf haben. Eigentlich ist Zeit so viel komplizierter, als wir das wahrnehmen können. Und wer Interstellar gesehen hat, versteht, was ich spreche. Wenn Gott neben einem schwarzen Loch gesessen wäre, wäre es kein Problem gewesen, dass für ihn 7 Tage auf dieser Welt Milliarden von Jahren gewesen wäre. Also wie das ganze Konzept von Zeit ist eh so kompliziert und so für uns Menschen, wir haben so eine limitierte Sicht drauf, dass sich da eigentlich dann auch wieder sehr fest den Horizont aufgemacht hat und so wie zu sehen, okay, hey, 6x24 Stunden, das habe ich als Kind gelernt. Ich bin jetzt erwachsener geworden, habe einen anderen Sicht drauf, einen anderen Blick drauf. Und ja, Gott kann das in 24 Stunden mal 6 gemacht haben. Das ist absolut möglich. Aber wie, das ist schlussendlich nicht ein Thema, das mich am Glauben hindern soll. Und ja, ich glaube, ich kann diese verschiedenen Möglichkeiten ganz gut in sich ruhen lassen und habe meinen Frieden damit.
Ja, auch der Aspekt mit der Zeit, den du eben angesprochen hast, auf den möchte ich gleich auch noch zurückkommen, denn gerade das hat ja auch dazu geführt in der Geschichte der Physik, soweit ich mich auch ein bisschen schlau gemacht habe, dass man sich über Anfänge gestritten hat. Also sind Anfänge, wie sie die Bibel beschreibt, ich spreche ja auch von einer Creatio ex nihilo, überhaupt möglich oder nicht? Darauf werden wir gleich zurückkommen. Ich möchte noch kurz hängen bleiben bei dem, was du über das Licht gesagt hast. Mhm. Denn ich muss ja auch selbstkritisch sein, so sehr ich mich auch ausgesprochen habe für eine metaphysische Lesart des Textes, so habe ich doch auch physikalische Bemerkungen gemacht, tatsächlich in Episode 3, Es werde Licht. Ich habe dort geschrieben, dass selbst viele Physiker und Kosmologen, die nicht an Gott glauben, sagen würden, Licht oder eben genauer gesagt Strahlung spielte von Anfang an eine Schlüsselrolle in der Geschichte des Universums. Das frühe Universum war von Licht in Form von Strahlung geprägt, lange bevor sich Sterne und Galaxien bilden konnten. Also auch in diesem Sinne würde man sagen, Licht ist nicht irgendwie ein Nebenprodukt der Welt, sondern eigentlich eine ihrer grundlegendsten Voraussetzungen. Und genau da setzt die Bibel dann eben an und gibt einen Blick über den Tellerrand hinaus und sagt, Licht ist eine grundlegende Voraussetzung für das Leben auf unserem Planeten, weil es von Gott kommt, dem Schöpfer, der das Leben selbst ist. Er ist das Licht und ohne dieses Licht wäre das Leben eben dann nicht möglich. Würdest du sagen, das ist zulässig, hier von der Physik zur Metaphysik zu schließen in dem Falle? Oder ist das von mir einfach ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, um etwas zu beweisen, was ich gerne hätte?
Ich sag's mal so, in der Physik hat Licht, ich glaube, den größten Stellenwert, als sich viele Leute bewusst sind, die jetzt nicht in der Physik unterwegs sind. Weil Licht ist nicht einfach nur, was wir sehen können, sondern Licht hat die wichtige Rolle, dass es ein Informationsträger ist. Es überträgt eigentlich Informationen von Ladung, kann man so ganz, ganz reduziert sagen. Und es gibt gewisse Grundkräfte im Universum, mit denen man eigentlich die meisten Prozesse beschreiben kann, die wir kennen. Und Licht ist einer der absolut wichtigsten davon. Nicht, weil wir es sehen können, sondern weil es ein Informationsträger ist. Und so gesehen, ohne Licht ist nicht einfach die Welt nur dunkel und schwarz. Ohne Licht würde sich Materie nicht verhalten, wie wir das kennen. Es wäre nie dieselbe Welt. Deswegen, ohne Licht würde es nicht gehen. Gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es nur Licht braucht. Also es gibt schon noch mehr. Es gibt noch andere Kräfte, die nicht von Licht übertragen werden in dem Sinn. Aber ja, Licht ist absolut zentral. Ich glaube, es ist so viel größer oder so viel wichtiger, hat einen viel höheren Stellenwert in der Physik, als dass man sich als Laie vielleicht bewusst ist.
Ja, und ich finde es spannend, was du sagst, weil ich denke, da kann man ja auch sagen, man muss ja nicht ganz stringent Physik von Metaphysik trennen, Glaube und Naturwissenschaft als unvereinbar darstellen, als zwei Disziplinen, die sich gegenseitig nichts zu sagen haben. Ich denke, wenn sie Ergänzungen sind, dann kann man von der Metaphysik auf die Physik und eben auch umgekehrt schließen und das ist eigentlich kein Problem. Einer der größten Streitpunkte aber zwischen Glauben und Naturwissenschaft, das war ja lange eben auch die Frage nach dem Anfang.
Ja.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Was war vor dem Anfang?
Genau, was war? Gab es etwas vor dem Anfang? Gab es es nicht? Wie verhielt sich das? Und das hat sich, ich habe mich versucht, auch ein bisschen schlau zu machen, ist ja nicht eben meine wissenschaftliche Disziplin, aber auch diesen Konflikt ein bisschen zu erfassen, der sich ja vor allem mit der Urknallhypothese beschäftigt seit Lemaître. Dieser schlaue Mann, der hat mit der Einsteinschen Feldgleichungen, soweit ich das feststellen konnte, und der Relativitätstheorie berechnen können, dass das Universum einen Anfang hat. Vielleicht kannst du da auch mehr dazu sagen, aber er kommt eigentlich zum Schluss. Am Anfang gibt es eine sogenannte Singularität, also einen Punkt, an dem die Physik und die Mathematik nicht mehr funktioniert. Und wenn das so ist, ja, woher kommt dann alles?
Ja, genau. Ich muss schnell sagen, nicht sehr viel Fachgebiet, darum bin ich vorsichtig, wie ich sage, aber ja. Ja, ich finde das ein ungemein interessantes Thema, weil ich glaube, das ist nichts, was man als Mensch erwartet hätte, dass die Physik auf diesen Schluss kommen wird. Weil es gab schon immer ein Früher. Ich habe Eltern und die Eltern hatten auch Eltern. Und es geht immer weiter zurück. Man kann sich immer denken, aber es gab einen Tag zuvor. Aber jetzt, wenn man die moderne Theorie von der Kosmologie anschaut, dann ist eigentlich wie klar, es gab einen Moment, wo das Universum begonnen hat. Oder besser gesagt, wo die Zeit begonnen hat. Also wie das ist, diese Singularität, die du angesprochen hast. Wenn man zurückgeht, hat sich das Universum weiter zusammengezogen. Bis an einem Punkt war es an einem einzigen Ort. Es war wirklich diese Singularität. Und ab einer gewissen Zeit, t gleich 0, ab diesem Punkt hat sich das Universum ausgedehnt. Und vor diesem Moment gab es das Konzept Zeit gar nicht. Also wir können unmöglich hinter diesen Vorhang von dem Start des Universums schauen. Es ist physikalisch unmöglich. Und es gibt natürlich viele Theorien, was war denn davor? Aber das sind nicht physikalische Theorien im Sinn von, die kann man nicht prüfen. Das sind spannende Gedankenspiele, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich müssen wir aufhören zu forschen, realistische Forschung zu betreiben, ab diesem Zeitpunkt von alles, was vorher war. Wir sind ziemlich gut drin, nah in diesem Zeitpunkt hinzukommen. Wir haben es vorhin kurz, dass dieses Licht sehr essentiell ist. Das ist auch etwas, was man heutzutage noch eigentlich wie noch diesen Fingerabdruck vom Urknall kann man noch sehen. Das ist diese Cosmic Microwave Radiation oder diese Cosmic Background Radiation. Da kann man noch so gewisse Ideen bekommen, wie es zur Zeit vom Urknall war oder gerade kurz danach. Aber alles, was vorher war, das können wir nicht untersuchen. Und ich finde das eigentlich unglaublich faszinierend, wie das in der Bibel wurde beschrieben, das gibt einen Startpunkt vom Universum. Und tausende von Jahren später haben wir plötzlich gemerkt in der Physik, ich glaube, die sind da an was dran. Und das war eigentlich ja, das hätte niemand erwartet, denke ich. Also ich denke auch Einstein, als er damit begonnen hat, seine Theorien aufzustellen, hat nicht erwartet, dass es auf das rausläuft. Und dann plötzlich merkt man, ich glaube, wir haben ein falsches Bild von unserem Universum und in der Bibel lesen wir es eigentlich schon. Also ich finde das super spannend. Gleichzeitig finde ich es auch schwierig, gewisse Textstellen zu lesen in der Bibel und denken, okay, dann versuche ich das zu messen. Ich glaube, das ist gefährlich. Und ich würde nicht in dem Sinn von der Metaphysik zur Physik zurückgehen. Weil ich glaube, das kann zu ganz komischen Dingen führen. Und schlussendlich muss die Physik in sich selber konsistent sein. Ich muss begründen, wieso ich eine Vermutung habe, eine Hypothese aufstelle, aufgrund von physikalischen Prinzipien, nicht aufgrund von metaphysischen.
Vielleicht kannst du uns da noch etwas stärker mit hineinnehmen, was diese Erkenntnis gerade in der Naturwissenschaft, in der Physik verändert hat. Das Universum hat einen Anfang. Weil ich denke, für diejenigen, die als Christen aufgewachsen sind, ist es ja sowieso eigentlich schon das Weltbild, das sie haben. Das ist keine fundamental neue Erkenntnis. Aber Heino Falke beispielsweise, der schreibt in seinem Buch Zwischen Urknall und Apokalypse, das kürzlich erschienen ist, über den führenden Physiker seiner Zeit, damals Sir Arthur Eddington, der lebte zur Zeit von Lemaître und das natürlich alles mitbekommen hat, und der nannte den Gedanken, dass das Universum einen Anfang haben könnte, widerlich. Was hat diese Erkenntnis verändert? Warum ist das widerlich für Physiker?
Ja, ich glaube, es widerspricht einfach, zum einen widerspricht es unserer täglichen Wahrnehmung von Zeit. Eben, wie ich habe schon gesagt, unsere Eltern hatten Eltern. Man kann immer zurückgehen, es gibt immer einen Tag zuvor. Das war etwas, das ist, unser Erleben ist geprägt davon. Die Sonne wird auch morgen wieder aufgehen. Wieso sollte das mal anders gewesen sein? Das ist ja eigentlich, Zum anderen hat sich das gesamte Konzept der Zeit musste sich ändern, als man gemerkt hat, es gibt einen Start. Und da hat natürlich Einstein mit seiner Relativitätstheorie Unglaubliches eigentlich auch aufgedeckt. Also wie das, die Zeit ist nicht etwas, was für alle Beobachter zum Beispiel gleich schnell geht. Also wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, dann bleibt die Zeit still. Das heißt, das ist ein spannender Gedanke, ein Lichtteilchen, ein Photon bewegt sich mit der Lichtgeschwindigkeit. Für ein Photon gibt es keine Zeit. Das ist sowas, okay, ich verstehe diese Wörter, aber was bedeutet das? Also ein Photon hat kein Zeitgefühl. Das ist etwas, was es für ein Photon nicht gibt. Und das sind alles diese Gedanken, die irgendwie so nicht unserer Wahrnehmung der Welt entsprechen und deswegen auch sehr überraschend sind. Es gibt auch diesen Arrow of Time, der beschreibt, Zeit geht immer vorwärts im Sinn von, die Entropie wird immer größer, die Unordnung im Universum wird immer größer. Das ist so ein etabliertes Konzept, dass man da auf einmal sich komplett neu Gedanken machen musste. Okay, wenn Zeit einen Beginn hat, was bedeutet das denn konkret für all diese Dinge, die wir schon kennen? Auf einmal müssen wir unsere Konzepte neu überdenken. Und das war sicher ein Schock. Und ich kann mir vorstellen, wenn da ein Theoretiker einfach mal sagt, übrigens, es gibt einen Beginn von der Zeit, dass da alle anderen 1000 Physikerinnen und Physiker gesagt haben, ja, das sagst du jetzt, aber come on. Also das widerspricht unseren Theorien. Und da braucht es sicher zuerst mal eine Zeit, wo man sich etwas einlassen musste und wie diese neue Erkenntnis eingearbeitet hat in die Physik. Und mittlerweile sind wir sehr weit. Wir haben sehr, auf dieser Erkenntnis konnten wir sehr viel auch neue Dinge lernen und entdecken. Aber das brauchte Zeit.
Es gibt ja bis heute, wo man vielleicht sagen kann, überspitzt formuliert, dieses neue kosmologische Denken, das hat eigentlich mehr oder weniger Einzug gefunden in der Physik. Davon geht man aus, dass das tatsächlich stimmt und so ist. Trotzdem gab es auch Physiker, die haben bis zu ihrem Tod versucht zu beweisen, dass das nicht stimmt und dass das Universum keinen Anfang hat, und haben da Modelle entwickelt, wie man das beweisen kann. Allen voran sehr bekannt, auch populärwissenschaftlich, Stephen Hawking, der bekannt geworden ist mit seinem Werk Eine kurze Geschichte der Zeit. Von ihm stammt die, habe ich mir sagen lassen, die sogenannte No-Boundary-Hypothese. Also eigentlich eine Theorie, die besagt, dass in einem Modell, das er entwickelt hat, die Raumzeit eben keinen Rand hat, sondern eigentlich einer Kugel gleicht, einem in sich abgeschlossenen, unendlichen System, das einfach von Ewigkeit her existiert und die einzigen Größen, die man vielleicht Gott nennen könnte, die darin vorkommen, sind die Naturgesetze. Aber es gibt keinen Anfang, es gibt keinen davor, es gibt keine Notwendigkeit für irgendetwas Übernatürliches. Was hältst du von diesen Theorien? Wie begegnest du diesen Thesen? Denkst du tatsächlich, da ist man etwas auf der Spur? Es wird einen Moment geben, bei dem man sagen kann, ah, das, was die Bibel sagt, das kann man so nicht belegen, weil es diesen Anfang nie gegeben hat.
Ja, absolut nicht. Ich will jetzt nicht, oder ich will mir nicht anmaßen, Stephen Hawking in der Physik zu korrigieren. Der war natürlich eine Größe, die man respektieren muss. Und ich will auch nicht sagen, dass seine Theorie oder seine Erklärung nicht gut durchdacht ist. Aber gleichzeitig bin ich auch überzeugt, in meinem Verständnis könnte man seine Theorie gar nie testen. Es gibt andere Theorien, zum Beispiel wie die Vorstellung von Universen, die sich wie Blasen ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, zusammenziehen. Zum Beispiel Penrose hat diese Theorie geprägt. Und grundsätzlich sind das alles schöne Ideen. Da will ich will denen gar nicht widersprechen. Aber ich glaube nicht, nach meinem Wissen kann man die halt nie ultimativ prüfen. Und da frage ich mich dann schon, ab welchem Punkt will man sich einfach auf Biegen und Brechen eine Welt zusammen denken oder zusammen erschaffen, die in sein Weltbild passt, weil man nicht annehmen oder nicht akzeptieren kann, dass die Welt einen Anfang hatte zum Beispiel, das Universum einen Anfang hatte. Und ich glaube, da hat die Physik auch immer wieder zu kämpfen, weil man mit gewissen Dingen, mit Konzepten konfrontiert ist, die einem widersprechen von seiner Intuition her, die man aber irgendwann akzeptieren sollte, dass es einfach so ist. Das ist ein bisschen meine Sicht drauf, aber ja, ich will jetzt nicht sagen, Hawking, der hat da Bullshit gemacht. Hawking war ein brillanter Typ, der hat sicher sich das gut überlegt. Aber ich sehe mich jetzt nicht in meinem Glauben grundsätzlich herausgefordert von diesen Gedanken.
Ich denke, ein Gedanke, der tatsächlich gedacht werden muss, wenn es stimmt, dass das Universum einen Anfang hat, ist die Frage nach Gott. Und Hawking hat ja versucht, eben gerade zu zeigen, dass die Frage nach Gott eine Frage ist, die unnötig zu denken ist, weil das Universum einfach schon immer da war. Wenn es aber jetzt einen Anfang hatte, dann wird natürlich die Frage nach Gott zu einer sehr legitimen Frage. Mhm. Weil wenn es einen Anfang gab, an dem weder Raumzeit noch Materie existierte, dann braucht es einen intelligenten Eingriff außerhalb vom System, der eben nicht an Raumzeit und Materie gebunden ist.
Ja.
Die Frage nach Gott wird laut. Wie laut ist diese Frage nach Gott bei dir? Wie erlebst du die in deinem Alltag, bei deinen Physikerkollegen, in der Physik allgemein? Ist das eine Frage, die diskutiert wird, die auch Gewicht hat, die wichtig ist? Oder wie geht man mit dieser Frage um, mit dieser Tür, die sich da öffnet, eben auch für die metaphysischen Fragen, die damit aufgeworfen werden?
Ja, also das ist vielleicht in der aktuellen Zeit vielleicht nicht mehr gleich groß ein Thema, aber man muss sagen, ich beschäftige mich sehr viel mit Quantenmechanik und die großen Namen der Quantenmechanik im letzten Jahrhundert, das waren Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, die waren allesamt auch Philosophen. Die haben wie neue Dinge entdeckt, die ihr grundsätzliches Verständnis vom Universum herausgefordert haben, und die hatten immer auch einen Bezug zum Transzendenten darin gesehen. Ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit nicht mehr gleich groß ein Thema. Man kann es ein bisschen, es ist etablierter. Es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr so crazy zu denken, dass das Universum einen Beginn hatte, dass Zeit einen Beginn hatte, weil man kennt das Konzept. Nichtsdestotrotz erlebe ich auch in meinen Gesprächen mit Kollegen, gerade die länger in der Physik unterwegs sind, dass sie sagen, ja, wenn sie sehr lange über die Physik nachdenken und die immer mehr lernen von der Physik, dass sie schon zum Schluss kommen, irgendwie muss es da was Höheres geben. Gerade auch in der Kosmologie gibt es einfach noch Fragen, wo wir so bescheiden sein müssen und sagen, wir haben keine Ahnung. Ich spreche von dunkler Energie, dunkler Materie. Wo die Erklärungen, die wir haben, die decken, 10% von allem ab, was wir beobachten können. Der Rest, wissen wir, muss da sein, aber wir haben keine Ahnung, was es ist. Und ich denke, natürlich kann man sagen, boah, das werden wir irgendwann rausfinden. Aber die allermeisten Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, kommen zum Schluss, hey, wir haben so keine Ahnung von der Welt. Und all diese Dinge schreien irgendwie nach einem höheren Wesen, nach einem transzendenten Wesen. Ich glaube, da sind sich in der Physik die meisten Leute bewusst, dass irgendwas sein muss. Ich glaube, das kann in anderen Bereichen anders sein. Ich glaube, gerade in der Biologie ist es schon noch mehr. Da gibt es noch mehr von Dawkins geprägt, dieser Kampf zwischen Religion gegen Evolution, den ich ehrlich gesagt für Schwachsinn halte. Ich denke, wie, hey, beide Seiten müssen aufhören, voneinander Angst zu haben und einfach einander zuhören. Und dann kann man erkennen, dass das kein Widerspruch ist, wirklich kein Widerspruch. Auch Evolution widerspricht nicht der Bibel im Grundsatz. Aber dann wird sehr oft dann dogmatisch gesagt, ah, es gibt Evolution, wir brauchen keinen Gott mehr, was ich für Blödsinn halte. Es wird auch gesagt, es gibt Gott, wir brauchen keine Evolution mehr, was ich auch für Blödsinn halte. Evolution, man kann es beobachten. Geh in die Natur, du wirst es sehen. Das heißt aber nicht, dass es keinen Gott gibt. Ich finde im Gegenteil, das macht Gott noch viel größer. Weil Gott hat nicht nur ein System erschaffen, das statisch funktioniert. Er hat ein System erschaffen, das sich anpassen kann. Das, finde ich, ist eine viel größere Leistung. Das macht die Schöpfung noch so viel wunderbarer. Und in dem drin sehe ich wirklich eine Bestätigung von Gottes Größe und nicht einen Widerspruch mit einem Gottesbild.
Man kann es dann vielleicht so sagen, wie Heino Falke das auch tut in seinem Buch Zwischen Urknall und Apokalypse: Gott existiert. Allerdings wird diese Aussage dann bei ihm im selben Atemzug auch wieder etwas relativiert, wenn er dann sagt, es ist nur eine Frage, wer oder was Gott ist. Die Antwort darauf ist dann eben immer Glaube. Man spürt hier also bei Heino Falke, ja, dass es einen Gott gibt, ein höheres, ein transzendentes Wesen, das scheint die Physik zu bestätigen oder auch die Naturwissenschaft irgendwie zu implizieren oder zumindest die Türe aufzustoßen, aber das muss noch lange nicht heißen, dass das auch der Gott der Bibel ist. Wie erlebst du das? Wie passiert das bei dir? Wie wird dieser Gott, den es irgendwie geben muss, zum Gott der Bibel? Wieso kann die Bibel den Anspruch erheben und sagen, ja, den Gott, den wir beschreiben, das ist er?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Punkt ist, natürlich, wenn man die Welt beobachtet, dann stellen sich Fragen. So ist Wissenschaft entstanden, glaube ich. Also wie man will verstehen, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, wenn man diese Fragen sich genug damit beschäftigt, kommt man zum Schluss, der Verdacht ist nahe, dass da was Größeres gibt. Und da sage ich klar, ja, es gibt was Größeres. Ich sehe Gottes Größe, seine Allmacht, sehe ich in den Naturwissenschaften. Und dann würde ich sagen, in meinem persönlichen Glaubensleben, meine Spiritualität ist auf der anderen Seite dann vielmehr geprägt von der persönlichen Gottesbeziehung, dem persönlichen Gotteserleben. Ich habe ein bisschen diese beiden Bilder im Kopf von Gott Elohim, den wir schon hatten im Podcast, der dieses Transzendente, dieses Allmächtige, dieses Gewaltige, und das ist für mich keine Frage. Das ist für mich auch klar, es ist derselbe Gott, wie den ich persönlich erleben kann, den man mehr Yahweh genannt wird. Das ist derselbe Gott. Aber ich nehme ihn ein Stück weit anders wahr. Ich glaube, es sind zwei Seiten von Gott, die ich nicht unbedingt im selben Moment wahrnehme. Und das ist vielleicht für mich ein bisschen dann die Herausforderung, das nicht zu trennen in meinem Kopf, sondern immer wieder mir bewusst zu werden, das ist derselbe Gott von zwei Seiten, den ich in der Wissenschaft sehen kann, in seiner Allmacht, wenn ich mir über Physik Gedanken mache. Es ist aber auch derselbe Gott, der mich persönlich kennt, der mich beim Namen ruft, der mir zuhört, der einen Plan hat mit mir. Und ich glaube, da ist teils die Herausforderung, dass ich klar überzeugt bin, Gott ist allmächtig, er hat das Universum erschaffen, come on, was ist ihm unmöglich? Zum anderen, Gott will mit mir persönlich einen Weg gehen und mit mir unperfekten Menschen. Und das ist schon, da muss ich, glaube ich, immer wieder mal einen Schritt im Glauben gehen, zu sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube, dass dieser allmächtige Gott mit mir persönlich sein Reich bauen will. Was dann irgendwie, wenn diese beiden Seiten von Gott zusammenwirken, wo ich dann einfach noch mehr geflasht bin von der Größe und von der Güte Gottes. Und ich glaube, dieses Bild von diesem Elohim-Gott, von diesem allmächtigen, unglaublich großen Gott, verändert dann noch einmal diese Intensität von der persönlichen Gottesbeziehung. Weil wenn Gott diese Macht hat, wenn Gott diese Allmacht hat, er will sich auf mich als Mensch einlassen, wie sich auch dich als Mensch einlässt. Das ist noch einmal so viel unvorstellbarer, dass ich denke, es macht auch diese persönliche Gottesbeziehung eigentlich noch viel größer, noch viel, viel stärker, viel mächtiger. In dem Thema denke ich, wir Menschen, wir sehen diese zwei Seiten und dass wir das vereinen können, das ist auch eine Herausforderung. Und das muss ich mir immer wieder klar machen, wie Gott ist allmächtig und Gott ist mit mir persönlich unterwegs und das gehört zusammen. Und das ist, flasht mich komplett, macht das noch viel krasser, ja, dass ich das wirklich glaube, ist auch wieder ein Schritt von, ja, ich will das glauben, ich will diesen Anspruch auch haben, dass der allmächtige Gott mit mir unterwegs ist. Und das ist eigentlich sehr krass, wenn ich mir das so als Mensch jetzt mal abgekoppelt von einem gläubigen Mensch, ich denke, für uns ist es ein bisschen normal geworden, wenn man lange als Christ unterwegs ist, dass das wird einem halt immer gesagt und wir glauben das auch. Aber wenn man sich das jetzt einfach mal als Mensch überlegt, ist es eigentlich auch unglaublich, dass der Schöpfer von diesem gewaltigen Universum mit dir persönlich unterwegs sein will und mit dir einen Plan hat. Und er hat diese Macht, die er hat alle Macht und trotzdem will er mit dir zusammen den Weg gehen. Das finde ich ein absolut krasser Gedanke, der mich auch immer wieder herausfordert, dass ich das wirklich auch glauben kann und darf.
Ich glaube tatsächlich, das ist genau der Gedanke, der letztendlich in Genesis 1,1 entfaltet wird. Das Gotteslob, das am Anfang der Bibel steht. Dieser unglaublich große Gott, der so mächtig ist, dass er alles hätte tun können, was er wollte, wollte genau das. Wollte die Welt, so wie sie heute ist, wollte dich, wollte mich. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist der Vater. Wahrscheinlich deswegen auch nicht zufällig der Vater, den wir erkennen, wenn wir den Schöpfer sehen. Der Vater, der Allmächtige, Herr über Himmel und Erde. Timon, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst, dass du dabei warst. Und ich möchte dir an dieser Stelle jetzt das letzte Wort geben. Was ist dein Herzenswunsch oder dein Anliegen? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer in Zukunft vielleicht auch neue Wege gehen mit Glaube und Naturwissenschaft? Wo wünschst du dir von Christen eine größere Offenheit? Was wäre deine Vision, wie das in Zukunft uns auch wieder mehr helfen könnte, in unserem Glauben mit diesem unglaublich großen Gott unterwegs zu sein?
Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man Gott reduziert auf meinen guten Freund, vielleicht auch sogar, ja, dir großes Vorhat mit mir. Das ist absolut richtig, das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber mir ist wichtig, dass wir nicht diese Allmacht, diese Heiligkeit von Gott aus dem Blick verlieren. Dass wir verstehen, hey, Gott ist so viel größer als diese Welt. Und ich glaube, das können wir erst richtig verstehen, wenn wir beginnen, diese Welt zu verstehen. Ich würde alle Leute ermutigen, habt nicht Angst vor Naturwissenschaften, auch nicht vor Evolutionstheorie zum Beispiel. Das ist so ein bisschen ein kritisches Thema immer. Ich glaube, es ist ein großer Segen darin, dass wir die Schöpfung verstehen wollen. Weil die Schöpfung ist schlussendlich von Gott erschaffen. Wenn wir die Schöpfung verstehen wollen oder die Schöpfung besser kennenlernen wollen, können wir Gott besser kennenlernen. Ich mache das in der Physik. Ich liebe Physik. Ich gebe auch zu, ich bin ziemlich ein Nerd. Das ist mein Ding. Ich glaube, man muss nicht Physik machen, um mehr von Gott zu erfahren. Das kann man auf allen möglichen Dingen. Aber ich würde alle ermutigen, sind wir uns bewusst, wie großartig das Gott ist, wie allmächtig Gott ist. Dass unser menschlicher Blick auf das Universum einfach so wenig abdeckt, dass bereits das Universum, das wir physikalisch beschreiben können, ist so viel größer als das, was wir verstehen. Wie viel größer ist dann der Schöpfer von diesem Universum? Das ist wirklich was ich denke, boah, das hat mein Leben verändert. Mein Gottesbild hat sich verändert im Sinn von, Gott wurde noch so viel allmächtiger. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie allmächtig Gott ist, aber ein bisschen mehr. Und das wünsche ich mir für alle Leute.
Wow. Das nehmen wir als Schlusswort. Danke, Timon, dass du heute da warst und mit mir dieses Interview geführt hast.
Danke dir.
Ja, für euch geht's dann weiter in der nächsten Episode mit einer weiteren Sonderfolge zum Thema altorientalische Schöpfungsmythen und die Bibel. Ihr dürft also gespannt sein und wir hören uns. Bis dann.